Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Verstehen, was im Land zählt oder, und damit beschäftigen wir uns heute, verstehen, wer im Land blockiert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Saarfrage. Und auch hier gilt wieder ein herzlicher Gruß irgendwo nach Europa, nämlich nach Brüssel und nach Luxemburg. Viele Grüße nach Brüssel an Jorgo Chatzimarkakis und nach Luxemburg zu Christoph Hartmann.
Ja, freundliche Grüße zurück aus Brüssel mit dem Kopf und dem Herzen immer im Saarland natürlich.
Hallihallo, ich hoffe, dass das mit der Tonqualität heute funktioniert, weil ich in einer Baustelle sitze und insofern hinten dran fleißige Menschen dabei sind, etwas aufzubauen.
Ah, das ist doch ein wunderbarer Einstieg ins Thema, ne? Eine Baustelle. Vielleicht betrachten wir das Saarland auch mal als eine Baustelle. Es gibt ja jeden Tag genug zu tun. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns mal Gedanken machen, wer denn in diesem Land hier was blockiert. Wie kamen wir auf das Thema? Wir kamen auf das Thema, weil wir auf die ersten Folgen, die zur Saarfrage online gingen, jede Menge Feedback bekommen haben. Und ich lese mal gerade ein Feedback vor. Hallo Thorsten, es geht ganz wesentlich um die politischen Führungskräfte, aber ebenso auch um die saarländische Grundmentalität. Alles soll so bleiben, wie es immer war. Gesucht werden die, die alles finanzieren. Erfolgreiche Ideen, Unternehmen und Unternehmen schlägt Neid- und Verhinderungskultur entgegen. Surrealitäten, Klassenkampf in neuem Gewand. An vielen Stellen besteht gerade kein Erkenntnisproblem, sondern fehlende Entscheidungskraft, gespeist aus der Angst vor Veränderung und den starken Gewerkschaften, die sich an allem festketten und dabei die Zukunft der Menschen aus den Augen verlieren, die sie eigentlich vertreten sollen. So, Christoph, und jetzt kommst du als ehemaliger Wirtschaftsminister.
Ja, also zunächst mal ist der Mensch natürlich sowieso ein Gewohnheitstier und deswegen ist alles das, was irgendwie Change ist, ist furchtbar. Es gibt ja, wenn man sich damit beschäftigt, eigentlich nur zwei Quellen des Wandels, die man bereit ist, dann irgendwie einzugehen. Das eine ist Schmerzen, weil man gemerkt hat, dass es so nicht funktioniert. Und das andere ist Einsicht. Das mit der Einsicht ist manchmal sehr viel schwieriger. Also ich glaube, dass es multikausal ist, aber da werden wir im Laufe dieses Gesprächs, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube schon, dass ein gewisser Politiker, der irgendwann mal gesagt hat, dass die spätrömische Dekadenz in Deutschland und vielleicht auch im Saarland eingesetzt hat, der damals wahnsinnig viel auf die Ohren gekriegt hat. Ich würde mich diesem Thema oder dieser These leider zu einem hohen Prozentsatz anschließen wollen.
Ja, das Europäische Reich, ja, das wir ja mit der Europäischen Union sehen, das ist ja im Grunde eine Handelsmacht, war vielleicht auch mal die größte Handelsmacht der Welt, aber wird jetzt diesen Titel abgeben müssen, weil genau hier das Thema stattfindet. Eine Normendekadenz. Also wir haben es in Europa, und Deutschland ist eines der besten Beispiele, mit so vielen Regeln zu tun, dass es einfach schwerfällt, auch bestimmte Dinge neu zu beginnen. Ja, du musst ja erstmal dich an ganz, ganz viele Regeln halten. Und das mit der spätrömischen Dekadenz, das war damals ja so ein Wort, das viele Leute schockiert hat. De facto befinden sich ja große Reiche irgendwann, Weltreiche, irgendwann in dieser Phase des Abschwungs, dann der Dekadenz und dann werden sie eben irgendwann irrelevant. Das gab es innerhalb Europas, das gibt es aber auch global. Es ist kein Zweifel, dass wir mit unserer Einstellung nicht Schritt halten können mit dem, was weltweit an Wettbewerb passiert. Könnte uns egal sein, wäre ich jetzt hier ein Ziegenzüchter auf Kreta, das haben meine Vorfahren zum Teil gemacht, dann könnte ich das sagen. Ich stehe aber hier als Bürger eines Staates, der Exportweltmeister war und es auch wieder werden will. Und wenn du Exportweltmeister bist und davon lebst, ja, dann musst du dich schon auf die weltweiten Wettbewerbsbedingungen einstellen. Und deswegen, ich bin dem Christoph schon dankbar. Ich fand den Begriff damals auch schwierig, sage ich auch offen. Aber diese Dekadenz im Denken, die gibt es. Die möchte ich niemandem persönlich vorwerfen, aber es ist ein Strukturelement. Man sagt ja auch Mindset, eine Geisteshaltung. Und das muss angegangen werden. Das müssen wir auch ansprechen. Und ich habe das Gefühl, dass durch die neue Bundesregierung es ein wenig in diese Richtung geht. Ein wenig, nicht genug.
Du hast ja gerade schon mal Greta genannt. Ich werde ja bald dort Urlaub machen und ich bin gespannt, was die Ureinwohner dort erzählen werden. Ich vermute mal, dass die das Gleiche erzählen wie die Menschen, die ich gesprochen habe in Frankreich, in Portugal, in Spanien und auch bundesweit. Nämlich, um Regeln wieder zu vereinfachen, müssten wir einfach die EU abschaffen.
Ja, ich habe gerade eben ein Gespräch gehabt mit Norwegern, die ein Projekt in Ägypten finanziert haben und die Ware nicht nach Europa importiert kriegen. Und nicht, weil die Ware nicht grün, also nicht ökologisch ist, sondern ganz im Gegenteil, weil die Regeln so kompliziert sind, man darf halt keine Subvention erhalten, um nach Europa zu importieren, diese Ware. Da sie aus der Freihandelszone, Suez-Freihandelszone importieren, können sie über. So ein Wahnsinn. Habe ich gesagt, komm, bleibt Norweger, bleibt draußen, tut euch das nicht an. Wir sind tatsächlich in dieser Phase. Wir sprachen über das Saarland als Labor der Europäischen Union, des europäischen Gedankens. Wenn es eine Aufgabe gäbe, die das Saarland jetzt gemeinsam mit den Partnern in der Großregion übernehmen könnte, dann wäre es wirklich dieses eine Thema. Schluss mit überflüssigen Regeln. Das meiste ist ja gar nicht mal gut gemeint. Das ist ja einfach nur, weil man als Bürokrat, als jemand, der auch Gesetze machen will, ich selber war ja auch mal Abgeordneter und habe auch dazu beigetragen, Gesetze zu machen, sich nicht dessen bewusst ist, welchen Schaden man anrichtet eigentlich für eine innovative Grundstimmung. Und deswegen, ja, ich muss es leider so sagen, derjenige, der das Thema europäischer Patriotismus ja mal tatsächlich auch sehr, sehr hoch gesetzt hat. So geht es nicht weiter. Und Saarland, Testland, kann jetzt mal anfangen zu entrümpeln und zu zeigen, nee, Bundesregierung, nee, Europäische Union, wir brauchen diese Regeln hier nicht mehr. Wir fangen mal bei uns an.
Das wird ja bedeuten, wir hier müssten uns mal Gedanken darüber machen, wie könnte das Leben denn einfacher sein, insbesondere für die Wirtschaft, und dann den Vorstoß wagen, dass der Bund in Brüssel die Stimme erhebt und sagt, bitte Regeln abschaffen. Jetzt sitzen aber dann dort ja, wie du ja eben schon gesagt hast, Abgeordnete, die müssen ja Gesetze machen. Die werden ja sogar noch daran gemessen, wie viele Gesetze sie gemacht haben. Und die sitzen ja den ganzen Tag, ich sage es jetzt mal despektierlich, in Brüssel rum und was machen die Gesetze? Ob die Ahnung haben davon oder ob das einen Sinn macht, ist ja zweitrangig. Ich habe auch irgendwann mal gelernt, dass 70% der Gesetze, die wir in Deutschland haben, aus Brüssel gesteuert sind oder wir müssen uns unterwerfen, weshalb die Regeln hier ja immer diffuser, unübersichtlicher und bekloppter werden. Inwiefern, Christoph, müssten wir denn die Stimme erheben als Wirtschaft? Das kannst du ja als ehemaliger Minister, glaube ich, ganz gut einordnen. Und heutiger Unternehmer, der ja auch in Luxemburg zu Hause ist mit dem Unternehmen, inwiefern müssten wir denn die Stimme erheben, um in Brüssel zu rütteln? Weil wer blockiert im Saarland? Zuallererst einmal die EU.
Also auch da gibt es wieder mehrere Ebenen. Der erste Punkt, der menschlich ist, neben dem, was du eben angesprochen hast, nach dem Motto, ein Politiker wird dafür bezahlt, dass er im Zweifelsfall was arbeitet, und arbeitet bedeutet, Gesetze zu machen und bedeutet leider nicht, Gesetze abzuschaffen. Das Gleiche gilt ja auch auf der Beamtenebene. Da kommt ja noch eine weitere Frage hinzu. Also es passiert 50 Jahre in irgendeinem Bereich nichts, sondern passiert irgendeine Katastrophe, und diese Katastrophe führt am Ende des Tages dazu, dass ein neues Gesetz gemacht wird oder irgendein Gesetz verschärft wird. Das heißt, es gibt irgendeinen Idioten, der irgendwas macht, und deswegen wird dann ein Gesetz für 84 Millionen Menschen gemacht, die in Deutschland wohnen, oder meinetwegen auch für, was weiß ich, wie viel, 300 x Millionen Europäer, nur weil einer mal irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Also diese Messerverbotszonen sind für mich ein wunderbares Beispiel. Wenn also mein Schwiegervater in Klammern 75 der Schreinermeister ist und grundsätzlich mit einem Taschenmesser durch die Gegend läuft, dieses Taschenmesser mittlerweile nicht mehr mit sich führen darf, weil er damit eine Gefahr für die öffentliche Ordnung wird, dann zeigt das ja als Beispiel, wie vollkommen bekloppt die Veranstaltung ist. So. Jetzt müssten wir uns aber auch hinstellen, wenn wir ehrlich mit dem Thema umgehen, dass wir nicht nur sagen, ja, wir schaffen Gesetze oder Verordnungen ab, die keiner kennt, sondern wir müssten uns über die Frage unterhalten, Gesetze und Verordnungen abzuschaffen, die man kennt. Und das bedeutet dann unter Umständen auch, dass es wehtut. Ich will ein Beispiel sagen. In Luxemburg hat die neue Regierung sich hingestellt und hat Unternehmen angerufen und hat darum gebeten, dass Unternehmen Beispiele liefern für Dinge, die sie blockieren. Ich weiß auch, dass beispielsweise Milei in Argentinien eine App programmiert hat, so dass man dort das Gleiche tun kann. Also du kannst als Unternehmer oder als normaler Mensch dort Gesetze, Verordnungen, Regeln melden, die dich stören, und dann wird danach geguckt, ob die nicht abgeschafft werden können. Also das ist ein anderer Approach als den wir teilweise bisher zumindest in Deutschland, im Saarland, in Europa haben, nach dem Motto, wir fragen im Zweifelsfall die Beamten oder die Politiker, ob irgendwas abgeschafft werden darf. Also die Menschen zu fragen, was sie denn wirklich stört, das wäre aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, und ein ganz konkreter Vorschlag, wie wir denn die Dinge einfacher machen könnten.
Vielleicht mal ein Beispiel aus Großbritannien. Großbritannien hat die sogenannte Law Commission, also einen Rechtsausschuss, der von Beamten besetzt ist, der aber prüft, ob Gesetze überhaupt kompatibel sind mit der bisherigen Gesetzeslage. Also ob ein Gesetz nicht sogar diametral einem anderen Gesetz widerspricht. Da würde ich mich freuen, wenn wir sowas in Europa einrichten könnten. In meinem 2007 geschriebenen Buch, Europäischer Patriotismus, habe ich genau das gefordert, dass wir also eine europäische, ja, Gesetzesagentur haben, die Gesetze prüft. Ist nicht gekommen. Seitdem haben wir viel, viel mehr Gesetze gehabt. Jede Kommission sagt, wir werden entbürokratisieren, haben sogar einen Entbürokratisierungskommissar eingesetzt. Nur mit dem Ergebnis, es hilft nichts. Ich glaube, wir müssen ein grundsätzlich anderes Politikverständnis auch uns vorstellen können und das dafür werben. Was wir brauchen, und ich spreche jetzt mal hier als jemand, der ja über 600 Mitglieder in seinem Verband hat, alles große Unternehmen, große und kleine Unternehmen, von Airbus bis ZF, gibt uns die Ziele vor. Sagt uns einfach, bis zu welchem Hinterkomma Thema ihr möchtet, dass wir CO2 reduzieren oder Geschwindigkeit erhöhen oder Lautstärke reduzieren. Und dann machen wir das. Und wenn ich mir den chinesischen Plan von 2015 anschaue, das war so ein 2x5-Jahresplan, der hieß damals China 2025. Da steht bis auf die Hinterkommastelle alles genau definiert und jetzt sind wir in 25 und sie haben es geschafft. Und das ist spannend zu sehen. Die haben weniger Gesetze, die haben klare Ziele. Okay, sie kriegen auch mehr Geld. Ja, wenn sie es gut machen, kriegen sie auch mehr Geld vom Staat. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber allein diese Zielorientierung ist zielführend. Und da müssen wir hin. Ich finde aber die Idee von Christoph sehr gut, dass man tatsächlich Menschen fragt, was kann man abschaffen? Wir bräuchten im Grunde in der Staatskanzlei eine Stabsstelle, die sowas sammelt und da noch ganz konkret mit den Ministern, also im Kabinett, das bespricht. Das müssen wir abschaffen. Hier haben wir eine Eingabe von einem Schrebergartenverein, der das und das nicht mehr will. Sowas brauchen wir. Und damit auch vorangehen. Und unsere Ministerpräsidentin hat gerade die Rolle ja auch Bundesratspräsidentin, ist die Nummer 3 im Staate. Das wäre eine wunderbare Botschaft für den 3. Oktober, ja, wo ja in Saarbrücken, wo im Saarland die große Feierlichkeit zur deutschen Einheit stattfindet. Das könnte eine klare Botschaft sein, um wieder Luft zu bekommen, Sauerstoff zu bekommen, um atmen zu können, um tatsächlich Innovationen umsetzen zu können.
Ja,
Ja, du müsst.
das eine ist ja dieses Thema Regelungen und Verordnungen und Gesetze runterfahren. Und was ich finde, was wunderbar dazu passt, ist, ebenso sollte diese Stabsstelle auch direkt irgendwelche Fördermittel prüfen, ob die sich denn gegenseitig im Wege stehen, oder wie sinnvoll die denn in der Praxis umzusetzen sind. Ich weiß es aus dem Tourismus. Ein befreundeter Unternehmer hat mir das sinngemäß wie folgt erzählt, nämlich dort ist es notwendig, um an eine Förderung zu bekommen, nachzuweisen, dass bei dem Bauprojekt im Tourismus die Hälfte mit grünem Material verbaut worden, verwendet worden ist. Jetzt stellt sich ja die Frage, wann ist denn die Einrichtung eines Bades in einer Ferienwohnung grün? Das bedeutet, ich muss nachweisen, dass die Schrauben, die ich dort verbaue, grün hergestellt worden sind. Welch ein Schwachsinn.
Ja, also vielleicht noch ein weiterer Impuls aus der Betriebswirtschaft oder der Unternehmenspraxis, weil das ja vielleicht auch eine unserer Aufgaben ist, Dinge aus der Unternehmenspraxis rüberzubringen. Es gibt auch in Unternehmen das gleiche Problem im Bereich von Budgetisierung. Also das heißt, wenn du größere Unternehmen hast, dann gibt es Budgets und dann wird über diese Budgets regelmäßig drüber gekämpft. Und dann wird irgendwie versucht, Dezemberfieber und die ganzen Geschichten, die wir halt auch in Ministerien kennen, nach dem Motto, das Geld muss ausgegeben werden, damit es im nächsten Jahr wieder zur Verfügung steht. Deswegen gibt es im Unternehmenskontext, im Controlling-Bereich das Konzept des Zero-Based Budgeting. Das heißt also, dass man einfach nochmal bei Null startet. Man stellt sich also heute hin und würde sagen, naja, was sind denn wirklich die Regeln, die wir bräuchten, damit unser Staat funktionieren würde? Wäre also eine vollkommen andere Sache, als wir nehmen jetzt mal das, was wir haben und wir bauen jetzt mal ein bisschen ab, sondern wir drehen das Ganze nochmal um. Also, was wären denn die Dinge, die wir wirklich bräuchten? Die kann man ja de facto auch nochmal so beschließen. Die muss man nicht nochmal neu schreiben, aber du hättest einen anderen Approach. Denn diese Dinge passieren natürlich, teilweise widersprechen sich die Regeln. Teilweise ist es so, dass das Ministerium A irgendwas von dir fordert und das Ministerium B aber dafür gar kein Budget zur Verfügung stellt, weil das Ministerium A hat gar kein Budget dafür. Und Dinge, die sich gegenseitig widersprechen. Es gibt ja so wunderbare Beispiele. Eine alleinerziehende Frau mit pflegebedürftigem Vater hat Anspruch auf über 10 Sozialleistungen, denen vier verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde liegen, die aus 5 verschiedenen Bundesministerien kommen und die sie auf 8 Bewilligungsstellen laufen lassen. Ja, also bitte, das heißt nicht nur für die arme, alleinstehende Person ist das ein Drama, sondern es ist natürlich auch für die Bürokratie hinten ein Drama. Und das alles wird vom deutschen Steuerzahler bezahlt. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn.
Ja, Ministerien, die sich gegenseitig blockieren, das ist halt keine Standortpolitik, sondern Selbstbeschäftigung.
Absolut. Und ich möchte hier nicht in die Falle laufen, dass unsere Zuhörer denken, ja, typisch FDP, ne? Da sind zwei FDPler oder Ex-FDPler, die sich da über Bürokratie aufregen. Und das haben wir ja von denen erwartet. Ich glaube, wir sollten nicht in diese Falle tappen. Es handelt sich hier nicht um FDP. Es handelt sich um ein echtes Problem, ein wirkliches Problem, das jede Partei betreffen sollte. Ich finde den Vorschlag wirklich gut, zu sagen, lass uns bei Null anfangen. Aber ich glaube, wir brauchen beide Prozesse, weil wir werden nicht morgen sagen, alle Ampeln werden jetzt ausfallen und alle Regeln werden ausfallen. Aber wir können uns von beiden Seiten nähern. Also einerseits brauchen wir eine Stabsstelle. Ich mache nochmal den Vorschlag bei der Ministerpräsidentin, die sich mit Verwaltungsabbau konkret beschäftigt. Und andererseits würde ich gerne dieses bei Null anfangen mit den Zielen verbinden. Also welche Ziele wollen wir in welchem Bereich denn erreichen? Und ich glaube, dann können wir uns mit beiden Prozessen irgendwo darauf einigen, dass wir Ziele haben und dass wir es reduzieren auf die Gesetze, die Regelungen, die absolut dafür notwendig sind. Aber es damit ernst meinen. Und ich kann mich noch an mehrere Ministerpräsidenten aus dem Saarland erinnern, die im Bundesrat tatsächlich laut die Bühne genutzt haben, insbesondere Oskar Lafontaine war dafür bekannt, dass er den Bundesrat manchmal auch sehr, wie soll ich sagen, für seine Zwecke eingesetzt hat. Das wäre mal eine wunderbare Aufgabe für den Bundesrat, der nicht immer dazu beiträgt, Regeln abzubauen, sich selbst mal im Spiegel zu betrachten und zu sagen, so, wir fangen jetzt an, wir helfen jetzt in diesem föderalen Staat mal Bürokratie abzubauen, Verwaltung abzuschaffen und wir räumen auf und das Saarland ist der Vorreiter. Das ist meine Vision.
Also dazu vielleicht noch zwei Aspekte. Der Aspekt Nummer eins ist ja, wir machen ja keine Parteipolitik, sind ja, wie gesagt, drei unterschiedliche Parteien hier versammelt. Und das, was wir hier teilweise tun, ist Ideen produzieren und ventilieren. Und jede Partei, die hier zuhört, ist herzlich willkommen, diese Argumente aufzunehmen, diese Vorschläge aufzunehmen und sie in die Tat umzusetzen. Denn es geht uns ja, wie gesagt, nicht um Parteipolitik. Zweiter Punkt, um damit den Ball aufzunehmen, den Jorgo ja auch Richtung Saarland nochmal geschossen hat. Das Saarland hat ja durch seine Kleinheit die Möglichkeit, auch Dinge in einer anderen Form nach vorne zu bringen, als das zum heutigen Zeitpunkt der Fall ist. Will heißen, dass NRW die große Entbürokratisierung schafft, da bin ich eher ein bisschen skeptischer. Also das Saarland könnte das wahrscheinlich eher und könnte auch dadurch, dass es jetzt genug Geld hat, ist die Fragestellung von, wie gehen wir mit Digitalisierung um, wie werden wir an der Stelle Sonderzone, wie werden wir Modellregion. Also das könnte man ja an der Stelle auch machen. Nur was ich da ebenfalls gehört habe, ist, wenn da Saarländer befragt worden sind, teilweise auch in entsprechenden Gremium, dann hat der ein oder andere da eher pro domo geredet und hat gesagt, er hätte gern einen Auftrag vom Seiten des Landes, damit er dann was eine App programmieren kann, um dieses dann zu tun. Naja, dann wird es natürlich unter Umständen schwierig. Also, worum geht es denn jetzt? Geht es denn hier um die Fragestellung, dass wir eine Modellregion nach vorne bringen und da möglichst Bürokratieabbau schaffen? Oder schaffen wir verkappte Subventionen, die dann bei saarländischen Unternehmern ankommen. Nichts gegen Subventionen, die an saarländische Unternehmer kommen, aber wir müssen dann schon in der Prioritätensetzung her wissen, was wir denn tun und tun wollen.
Aber das spricht ja, lieber Christoph, dafür, dass wir das Saarland auf jeden Fall behalten. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, der größte Vorschlag wäre jetzt erstmal eine Verwaltungsstruktur, nämlich das Saarland als Bundesland abzuschaffen. Nein, bin ich nicht dafür, weil das Saarland eben als Vorreiter, so wie das gerade angesprochen wurde, tatsächlich die Vereinfachungsrolle spielen könnte als kleineres Bundesland. Aber das ist dann auch eine Pflicht, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass man sagt, jo, wir sind historisch gewachsen, wir bleiben jetzt. Wir haben alle Abschaffungsdebatten des Bundeslandes überstanden. Nein, daraus resultiert ja auch eine Pflicht voranzugehen und zu zeigen, warum man besser sein kann. Und das ist eine große, große Frage der Zeit, in diesem Labor Europa Vorreiter zu sein. Und dafür sollten wir uns einsetzen. Ob politisch oder hier mit diesem Podcast oder in unseren Gesprächen oder in der Wirtschaft, müssen wir auf jeden Fall machen.
Ich finde, es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist schon einige Jahre alt und kommt aus den Staaten. Damals gab es ja von dort auch noch viel Gutes, was Präsidenten veranstaltet haben. Meines Wissens war es John F. Kennedy, ne? Der die Raumfahrt, der die Mondlandung propagiert hatte. Und er hat damals ja das Ziel ausgegeben, ne? Wir schicken unsere Leute in den Weltall und werden dort die Mondlandung machen. Danach wusste eine ganze Nation, was zu tun ist. Und es war für jeden in der Wirtschaft klar, wenn ich etwas dazu beitragen kann, werde ich auch davon profitieren. Dort ging es nicht um Subventionen, sondern dort ging es darum, kann ich Teil des großen Ganzen werden. Anders gesagt, da gab es jemanden, der hatte eine Vision und der hatte ein klares Ziel. Was machen wir in Deutschland oder was machen wir in dem Saarland? Wir schaffen Fördermittel, Fördertöpfe und subventionieren, wo wir nur können, ohne Plan, wo wir denn eigentlich hinwollen.
In der Tat, kann man auch das ändern. Man kann einen Plan schaffen. Wir werden uns in einer künftigen Gesprächsrunde hier, über das Thema Stahl gezielt unterhalten. Ich will nur auf einen Artikel verweisen, der ja in einer der großen deutschen Tageszeitungen dieser Tage erschienen ist, der anerkennend über das Saarland gesprochen hat, dass man sich zum Beispiel bei sauberem Stahl im Saarland einig ist. Und das ist mal ein positives Beispiel. Hier ist man sich einig und hier hat man die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Naturschutzverbände im Grunde durch eine gute Kommunikation mit an den Tisch geholt. Auch das gibt es. Aber das ist eine Idee. Ja, du fragtest ja nach dem Man on the Moon Projekt, sauberen Stahl zu produzieren, kann nicht jeder, wird auch nicht jeder wollen und beschäftigen uns in einer nächsten Reihe mit.
Also ich glaube, dass natürlich die Richtung wahnsinnig wichtig ist, dass diese Richtung aber auch was mit der Fragestellung zu tun hat, um auch nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, nämlich die Fragestellung, wer blockiert. Natürlich ist da die Politik in erster Linie auch gefordert. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem der herausragenden Journalisten in diesem Land unterhalten, der sagte, jede saarländische Partei hat ein maximales Problem bei der Rekrutierung guter Leute und ist eigentlich personell vollkommen ausgeblutet. Es gibt einzelne gute Leute auch in jeder Partei, brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, aber in der Breite und Spitze ist jede politische Partei im Saarland eigentlich ausgeblutet. So, woran liegt das? Das liegt unter anderem natürlich daran, dass Politik per se nicht so wahnsinnig attraktiv ist für viele Menschen. Es liegt aber natürlich auch daran, ehrlicherweise, dass Medien aus meiner Sicht nicht mehr ihrer Kontrollfunktion nachkommen. Ich habe das ja als Wirtschaftsminister auch mitgekriegt. Es ging ja nicht um die Fragestellung, ob ich kompetent war oder nicht kompetent war. Dann hätte ich ja mit Journalisten über die Fragestellung diskutieren müssen, ob sie den Unterschied zwischen Rücklagen und Rückstellungen kennen oder ich den Unterschied zwischen Rücklagen und Rückstellungen kenne. Nee, dann wurde eher andere Fragen gestellt, die sich an Äußerlichkeiten oder sonstigen Themen abgearbeitet haben, weil dafür brauchst du ja keine Kompetenz. Das kannst du dann auch anders abfrühstücken. Das heißt, dieser aus meiner Sicht auch Niedergang, qualitative Niedergang der Medien, der natürlich auch Gründe hat, weil weniger Budgets zur Verfügung stehen, weil weniger Werbebudgets beispielsweise da sind, ist für mich ein wesentlicher Aspekt. Und der führt beispielsweise zu einem Punkt, der in der saarländischen Debatte überhaupt keine Rolle spielt. Das ist der Exportmultiplikator. Der Exportmultiplikator sagt vereinfacht Folgendes: Jeden Euro, den wir aus dem Saarland exportieren, bringt Geld ins Saarland und wird dann im Saarland ausgegeben. Der Unterschied, platt gesagt, wäre der Friseur, wo im Zweifelsfalle der Friseur Saarländer ist, sein Mitarbeiter Saarländer ist und sein Kunde Saarländer ist und insofern das Geld nur im Kreislauf hin und her geht und deswegen nicht nach oben geht. Nichts gegen einen saarländischen Friseur. Wir brauchen fleißige saarländische und gute Friseure, aber wir werden beispielsweise mit Friseuren eben nicht Geld ins Saarland bringen. Wie ist denn der Approach einer Wirtschaftspolitik, und zwar egal welcher Partei, dass wir diesen Exportmultiplikator hinkriegen und durch Geld, was wir aus der Bundesrepublik Deutschland oder aus Frankreich, aus Luxemburg oder sonst irgendwie ins Saarland bringen, um dadurch zusätzliches Einkommen, um dadurch zusätzliche Investitionen, um dadurch zusätzlichen Konsum, um dadurch zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren. Diese Debatte wird gar nicht geführt. Warum? Weil 99% der saarländischen Wirtschaftspolitiker gar nicht wissen, dass es einen Exportmultiplikator gibt und dass das wichtig ist. Und da ist dann halt das nächste Problem.
Wir haben aber auch ein Thema mit Risikoscheu. Also Menschen in Europa, in Deutschland und auch im Saarland sind ja in einer Kultur des bloß kein Risiko eingehen, bloß nicht scheitern verankert. Und wir haben ganz am Anfang in unserer ersten Podcast-Ausgabe so ein bisschen darüber gesprochen, wie das denn ist, wenn man aus der Politik rausgeht, wenn man ja, das Gefühl auch hat, vielleicht an der einen oder anderen Stelle gescheitert zu sein. da brauchen wir auch ein Umdenken. Schaut euch die Chuzpe, also diese Großspurigkeit von einem amerikanischen Präsidenten, der eben mal verloren hat, aber nicht aufgegeben hat und gesagt, bin gestolpert, jetzt mache ich weiter. Muss man nicht gut finden, aber hier zeigt jemand auf ganz, ganz großer Bühne, dass man eben, wenn man stolpert, auch aufstehen kann, aufstehen muss und weitermachen muss. Das fehlt uns aber als Mentalität. Das ist auch eine Selbstblockade, die wir haben, dass Menschen das Risiko scheuen, dass Menschen keine Fehler machen wollen, um bloß nicht in diese Spirale zu kommen, oh, dann kriege ich ein schlechtes Image. Ich meine, ihr wisst alle, Thorsten, wir haben uns darüber auch mal in deinem Podcast unterhalten, wie das war mit meiner Doktorarbeit. Ja, das war ein, damals war das modern, Menschen ja darauf zu analysieren, dann auch zu jagen. Ich habe damals dir erzählt, dass das Verwaltungsgericht mich im Grunde freigesprochen hat und weil mein Fall anders gelagert war, aber die Uni nicht. Und jetzt muss ich mal der Saarbrücker Zeitung zugutehalten. Die haben eben nicht wie alle anderen in Deutschland geschrieben, der böse Doktorbetrüger, sondern die haben geschrieben, Löwenherz kämpft um sein Ansehen. Also sie haben den Kampf einer Person, die da aufstehen will, die weiß, so, jetzt sind wir hier ins Stolpern gekommen, aufstehen, beschrieben. Fand ich gut, gibt mir Anlass zur Hoffnung, dass es im Saarland wirklich eine andere Struktur gibt. Also wir könnten eher diese Risikoscheu überwinden im Saarland, weil ja das auch ganz gut zum Menschenschlag passt. Aber das muss man auch kultivieren. Man muss auch sagen, es macht nichts, wenn du mal hinfällst. Also eine meiner Töchter macht gerade eine Ausbildung und innerhalb ihres Studiums und dann hat mir der Ausbilder gesagt, deine Tochter ist großartig, aber die will keine Fehler machen. Und ich ermuntere sie, Fehler zu machen. Fand ich großartige Aussage. Und das müssen wir lernen. Wir müssen auch unseren Kindern, in unserer Gesellschaft das offen diskutieren. Das ist eine Blockade für unsere Wirtschaft, die muss dringend abgeschafft werden.
Zum Thema Blockade haben wir auch eine Rückmeldung bekommen. Ich will auch die noch mal ganz kurz zitieren, weil ich finde, die passt an dieser Stelle wunderbar. Ich zitiere: Es mangelt nicht an vielen klugen Köpfen und guten, zukunftsgerichteten Vorschlägen. Aber diese scheitern ein ums andere Mal an der, das ist nicht gewünscht, Stahlwand. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Wirtschaft nicht behindern, sondern machen lassen. Fördermittel in zukunftsgerichtete Unternehmen investieren. Anpacken und machen statt rumlabern, wie es gerade im politischen Umfeld allzu beliebt ist.
Passt genau zu dieser Aussage. Und es ist eine wundervolle Maßgabe, um ja eine Vision auch zu entwickeln, ne? Dass man eben machen soll. Just do it. Einfach machen lasse.
Ja, wobei das natürlich auch die Frage ist, der Saarländer ist ja auch an der Stelle sehr konsensorientiert. Also die de facto große Koalition in diesem Land teilt sich ja einfach ganz viele Dinge auf. Ja, der Entsorgungsverband Saar wird traditionell aufgeteilt, um das mal so zu sagen. Ja, Saartoto wird traditionell aufgeteilt. Verschiedene andere Dinge, da ist es so, dass das alles sehr schön aufgeteilt wird und die Saarländer damit am Ende des Tages auch kein Problem haben. Natürlich gilt auch der Satz eines meiner politischen Ziehväter, Werner Klump, der zu mir irgendwann sagte, das Geheimnis saarländischer Politik ist die gemeinsame friedfertige Einnahme eines Mittagessens. Also an der ist natürlich auch was dran. Nichtsdestotrotz würde ein bisschen mehr Konflikt, ein bisschen mehr Reibereien, ein bisschen weniger Konsens an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch helfen. Und da hat man dann natürlich schon teilweise das Gefühl, dass auch die Verbände, auch die Gewerkschaften mal versucht, immer mit ins Boot zu nehmen. Und wenn man dann natürlich alle mit ins Boot nimmt, dann kriegt man am Ende des Tages keinen Gegenwind. Das bedeutet aber auch, dass man ein Einheitsgulasch bekommt und dass man eine Situation bekommt, in der es Konsenssoße gibt. Und Konsenssoße hat in den seltensten Fällen es geschafft, ein Land oder eine Situation, die de facto an der Wand ist, irgendwie da rauszubringen. Und insofern spiele ich hier heute wirklich den Advocatus Diaboli und sage, das ist ja alles irgendwie schön und das ist man mit den Gewerkschaften hier und das mal mit den Verbänden da, wobei ehrlicherweise ich auch da das Gefühl habe, dass sich beispielsweise eine Industrie- und Handelskammer heute deutlich anders aufstellt, als das vor 15 oder 20 Jahren der Fall gewesen ist. Wo auch mehr oder weniger eher der Status quo untermauert worden ist und heute sich die Industrie- und Handelskammer durchaus mal den Finger in die Wunde legt, traut, den Finger in die Wunde zu legen. Also insofern an der Stelle Lob, aber eben auch an der Stelle die Kritik in früherer Zeit. Wir waren diejenigen, die dagegen gekämpft haben, dass es dieses Geld gegeben hat für die Image-Kampagne des Saarlandes. Etwas Großes entsteht immer im Kleinen. Wir wussten noch gar nicht, wie die dann aussehen würde. Aber die ist genauso wie jede andere Image-Kampagne davor auch vollkommen verebbt und vollkommen verpufft. Und im Zweifelsfalle wäre es auch spannend, mal zu gucken, wer davon denn eigentlich am Ende des Tages profitiert hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mit einfach Konsenssoße werden wir es nicht schaffen und auch mit einer Mentalität, die darauf setzt, den Status quo einfach nur zu konservieren. Wir sind in Deutschland im Zweifelsfalle im europäischen Vergleich diejenigen, die am wenigsten arbeiten. Und wir haben das beim letzten Mal schon besprochen. Wirtschaftswachstum funktioniert durch Produktivitätswachstum oder durch mehr Arbeit. So, also entweder werden wir mehr arbeiten müssen und länger arbeiten müssen, oder wir müssen produktiver werden, oder wir müssen beides hinkriegen. Also, das ist natürlich auch ganz klar eine Forderung an die Gewerkschaften, an der Stelle ihre Blockade aufzugeben. Aber es sind, wie gesagt, auch Punkte, die an die Verbände gehen, auch an die Arbeitgeberverbände, zu sagen, es muss aus der Konsenssoße raus. Traut euch doch mal was gegen die Politik zu sagen. Traut euch doch mal was öffentlich auch für die Dinge einzustehen. Denn wie häufig ist es mir passiert, dass ich auf irgendwelchen Veranstaltungen gewesen bin oder mir unter vier Augen gesagt worden ist, ja, Hartmann, Sie haben ja eigentlich recht. Und dann sage ich, ja, warum sagt ihr das nicht öffentlich? Ja, weil das können wir uns nicht leisten. Ja, Freunde, dann wird sich halt nichts ändern.
Da ich ja selbst eingebunden war seinerzeit in das Thema Saarland-Marketing, muss ich jetzt dann doch eine Lanze brechen für Großes entsteht immer im Kleinen und will das auch herleiten, lieber Christoph, und zwar aus der Wirtschaft heraus. Ich bin nämlich zutiefst davon überzeugt, dass diese Region hier dringend eine Dachmarke braucht und dass diese Dachmarke, aber so wie in der Wirtschaft auch, nur dann gut funktioniert, wenn sie auch entsprechend gut aufgeladen ist. Und bei der Frage, wer blockiert denn das Saarland, bleibe ich nochmal bei dem Kennedy-Beispiel und dem Man on the Moon, nämlich haben wir denn überhaupt eine Richtung drin? Haben wir denn überhaupt eine Vision? Wissen wir überhaupt, wo es hingehen soll? Haben wir eine klare Zielrichtung? Und ist das einzige Ziel, was wir ausgeben, wir stecken 2 Milliarden Euro in eine Technologie, von der wir nicht wissen, dass sie funktionieren wird? Ist das das einzige, was wir haben? Wo geht die Reise hin? Und je stärker der inhaltliche Part, je besser das operative Geschäft, umso besser das kommunikative Geschäft, weil das sind zwei kommunizierende Röhren, umso besser kann demzufolge auch ein Standortmarketing sein. Und für meine Begriffe bleibt das immer mehr auf der Strecke und schuldig. Und um auf die Frage zurückzukommen, wer blockiert, wir sollten dann vielleicht in der Tat einmal damit anfangen, dass das ist nicht gewünscht, Stahlwand endlich fällt.
Thorsten, du hast ja im Grunde genommen genau das beste Argument gegen diese Image-Kampagne selbst gerade gebracht. Denn zuerst das Produkt und dann die Verpackung.
Aber
Und es ging
wir können
damals,
doch keine Jahrzehnte darauf warten.
nein, aber dann wäre es richtig gewesen, zunächst mal mit dem Produkt anzufangen und zu sagen, was muss im Saarland besser werden, was wir dann gerne anschließend auch vermarkten wollen. Aber es sollte im Saarland alles so bleiben, wie es ist. Und wir sollten dann nur irgendwelche netten Plakate rausbringen, die im Zweifelsfalle außerhalb vom Saarland nie jemand gesehen hat, weil sie nur im Saarland als solches waren. Wenn wir ein tolles Produkt haben, dann müssen wir über dieses Produkt auch reden. Aber das ist dann nochmal meine konkrete Frage, und die hast du ja selbst auch gestellt. Wo ist das Saarland denn dann am Ende des Tages besser als Rheinland-Pfalz, als Baden-Württemberg, als Lothringen, als Luxemburg? Und solange diese Frage auch von Seiten der Politik nicht beantwortet ist, solange brauche ich keine Dachmarke, solange brauche ich keine Plakate oder irgendeine Internetseite oder irgendeinen Slogan. Also lasst uns an dem Produkt arbeiten, denn nur wenn das Produkt ordentlich ist und wir wissen, wo es hingeht und wir beispielsweise diese Mentalität durchbrechen, dann haben wir was, was wir vermarkten können und worauf stolz auch sein
Dann
können.
mache ich mal einen Vorschlag. Ich habe auch gehört, dass diese Kampagne Großes entsteht immer im Kleinen, die ihren Wert hatte und ihre gute Chance hatte. War auch eine schöne Kampagne, keine Frage. Aber dass wir jetzt im Grunde was Neues brauchen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir diesen Gedanken der Verwaltungsvereinfachung, der größeren Freiheit aufgreifen und eine Dachmarke haben, einfach mal machen lassen. Also das wäre der Slogan. Einfach mal machen lassen. Und dann gilt eben, dass wir uns im Saarland bemühen, Vorreiter in der Großregion, Vorreiter in Deutschland, Vorreiter in Europa zu machen, in der Ermöglichung von Dingen. Also dass man eben nicht nur Geld in Wissen ummünzt, das nennt man allgemein Forschung, da sind wir ganz gut, auch im Saarland, sondern Wissen in Geld ummünzt. Sowas nennt man Innovation. Und einfach mal machen lassen. Werden wir wahrscheinlich heute nicht abschließend ergründen. Freue mich schon auf unsere Stahldebatte. Ich höre nämlich raus, dass wir da uns da richtig streiten werden. Ist ja auch gut so, weil wir müssen ja unterschiedliche Ansichten haben. Aber das wäre vielleicht eine Sache, über die wir mit unseren saarländischen Kolleginnen und Kollegen mal sprechen können. Einfach mal machen lassen.
Dann nehmen wir das doch mit und rufen alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, einfach mal zu machen und uns ihre Ideen und Anregungen gerne zu schicken. Wir bauen die gerne in eine der nächsten Folgen ein. Die Kontaktdaten findet ihr dazu in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich danke sehr herzlich nach Luxemburg. Ich danke sehr herzlich nach Brüssel und ich freue mich dann auf die von Jorgo angekündigte Stahldebatte.
Sehr gerne.
Alles Gute.